Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggern und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Alexandra Keller. Die junge Schweizerin konnte letztes Wochenende beim Weltcup-Finale in Val d'Isole Historisches erreichen und als erste Frau den Gesamtweltcup im Shorttrack und den Gesamtweltcup im Cross-Country gewinnen. In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, was es heißt, eine komplette Weltcup-Saison zu bestreiten und wie man am Ende als Sieger vom Platz geht. Und natürlich möchten wir vor allen Dingen eins, und das ist gratulieren zu diesem historischen Erfolg und zu einer tollen Saison. Hallo Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Und natürlich vorweg erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weltcup-Gesamtsieg im Cross-Country Olympisch und im Shorttrack. Wie geht es dir jetzt so ein paar Tage nach dem Rennen?
Ja, ich habe mich von den ersten Strapazen erholt und es läuft natürlich viel. An dieser Stelle auch danke für die Einladung zum Podcast. Die Tage nach so einem großen Erfolg sind immer anstrengend, weil viel läuft, viel Gratulationen, Events und ja, Feiern. Aber ich konnte es trotzdem sehr genießen und alles bestens bei mir.
Ja, das ist doch schön, das freut mich. Du hast ja wirklich Geschichte geschrieben und bist die erste Athletin, die sowohl Shorttrack-Weltcup-Gesamtsiegerin wie auch Cross-Country-Weltcup-Gesamtsiegerin geworden ist. Und damit hast du auch für die Schweizer, für Swiss Cycling nochmal oder ja grundsätzlich für die Schweizer einfach nochmal was geschafft, was bis jetzt noch keiner geschafft hat, was wahrscheinlich im Schweizer Cross-Country-Sport relativ schwierig ist, noch so Dinge zu erreichen, die vorher noch keiner hatte. Oder wie stolz bist du, dass du da wirklich so deinen Namen ganz fett in die Geschichtsbücher schreiben kannst?
Ja, natürlich bin ich extrem stolz, dass ich beide Titel gewonnen habe. Und ich meine, der Cross-Country-Overall-Sieg, da war ich noch auf Platz 3, bevor ich wirklich ins letzte Rennen ging. Und deshalb bin ich besonders stolz, dass ich beides gewinnen durfte. Natürlich in der Schweiz hat extrem erfolgreiche Athletinnen und Athleten, die schon alles gewonnen haben. Aber es gibt immer wieder Dinge, ja, die noch nicht vollbracht wurden und deshalb bin ich natürlich sehr stolz. Wobei ich auch sagen muss, dass ich natürlich das nicht im Hinterkopf hatte oder dass es nicht mein Ziel ist, so irgendeinen Titel zu erreichen, was noch niemand hat.
Aber es tut ja bestimmt gut, oder? Einfach zu wissen,
ja, es ist mir natürlich eine große... Ja, natürlich. Und es ist mir eine große Ehre und natürlich auch eine große Belohnung für... Ja, ich hatte 3 schwierige Jahre und eine... Nachher solche Erfolge zu feiern, das ist eine große Belohnung für das ganze Team und alle, die Teil davon waren, ja.
Ja. Bevor wir jetzt gleich auf deine Saison eingehen, möchte ich aber erst mal kurz über Shorttrack reden, weil Cross-Country Olympisch, das kennt wahrscheinlich jeder, also das gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und was ein bisschen neu ist oder was dieses Jahr auch nochmal ein bisschen spezieller war, ist halt eben Shorttrack. Kannst du kurz erklären, worum es sich bei Shorttrack handelt und wie das stattfindet?
Ja, eben, das Shorttrack-Format, das ist eine ungefähr 20-minütige Disziplin. Wir fahren 2 Runden und danach wird die Anzahl Runden eigentlich bekannt gegeben, welche wir bis zum Ende des Rennens machen oder fahren sollten. Mhm. Und da wird aufgerechnet, dass es ungefähr 20 Minuten gibt. Und die Disziplin findet jetzt am Weltcup beispielsweise immer freitags statt und entscheidet dann für die ersten oder besten 24 die Startposition für das Cross-Country vom Sonntag. Mhm. Und an der Weltmeisterschaft ist es natürlich eine eigene Disziplin, genau gleich wie das Cross-Country eine normale Weltmeisterschaft. Mhm. Cross-Country und Shorttrack unterscheiden sich besonders darin, dass es natürlich intensiver ist, hochintensiver, durch die kürzere Dauer. Und die Strecken sind teilweise nicht ganz so technisch. Es hat technische Elemente drin, aber wie Rockgarten, aber nicht ganz so viele wie an einem Cross-Country. Ja, folgedessen ist es trotzdem immer wieder spannend zu sehen, dass eigentlich im Cross-Country ähnliche Athleten ganz vorne dabei sind, wie sie auch im Shorttrack sind, ja.
Ja. Vor einigen Jahren war es ja so, dass die Startaufstellung in der ersten Reihe eigentlich dadurch ausgemacht wurde, wie man gerade in den Punkten steht. Dann kam irgendwann Shorttrack ins Spiel und man musste sich da am Freitag schon beweisen. Wie war so deine Eingewöhnungszeit in dieses Shorttrack? Also hast du das sofort gut gefunden, dass es sowas gibt? Oder hast du gedacht, oh, jetzt am Freitag schon so eine crazy Belastung und dann am Sonntag noch das Rennen fahren? Das ist schon relativ viel und ich weiß nicht, was das soll.
Ja, also ich war eine sehr junge Athletin, als ich das erste Mal Shorttrack fuhr. Also das war im 2018, als ich noch 22 Jahre alt war. Mhm. Und ich war einfach von Anfang an begeistert. Weil aus meiner persönlichen Sicht braucht es, um dann beim Weltcup und auch beim Cross Country vorne zu sein, braucht es einen ganz kompletten Athleten. Und diese Komplexität und dass ein Athlet wirklich in allen verschiedenen Disziplinen performen kann, das wird natürlich auch beim Shorttrack gefordert. Und folgedessen, glaube ich, ist auch die Erholungsfähigkeit etwas, woran Athleten arbeiten können. Und ja, die Erholungsfähigkeit von Freitag bis Sonntag ist definitiv gefragt. Und eine solche Fähigkeit als jungen Athleten bereits zu haben, das braucht sehr viel und auch sehr ein gutes Training. Und deshalb war ich von Anfang an eigentlich begeistert. Und ich fand auch cool, dass es eigentlich allen die Möglichkeit gibt, dann eine gute Startposition zu ergattern. Und auch ja, wie ein zweites Rennen, wo man sich beweisen kann, wo man zeigen kann, was man drauf hat. Ja, und es kann ja auch sein, dass sonntags beispielsweise ein Defekt passiert und dann ist man nach Übersee gereist und hat nur ein Rennen bestreiten können und so haben wir zumindest zwei. Und ich glaube, ja, es macht den Sport auch extrem attraktiv und deshalb war ich von Anfang an begeistert und ich bin überhaupt kein Verfechter des Shorttracks, ja.
Also es ist ja wirklich, es hat auch was mit Fairness zu tun, oder? Wie du sagst, es kann halt jeder kann in der ersten Startreihe einen Platz ergattern und damit halt einfach ganz vorne ins Rennen starten, was einfach früher waren es einfach immer die gleichen und die Leute, die vorne gestartet sind, hatten natürlich dann auch schon wieder die besten Voraussetzungen für das nächste Rennen und das hat sich natürlich jetzt einfach sehr viel zusammen komprimiert, oder? Und es ist viel, ja, wie du sagst, einfach der komplettere Athlet ist gefragt. Mir macht das auch sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Was braucht es denn als Athlet, um ein guter Shorttrack-Racer zu sein?
Ja, ich glaube, es braucht ähnliche Fähigkeiten, um ganz ähnlich zu sein wie im Cross-Country auch. Weil das Rennen ist ja trotzdem 20 Minuten. Mhm. Und in 20 Minuten kann extrem viel passieren. Und am Ende ist es auch die Grundlagenausdauer für die Erholung für den Sonntag, aber auch ja, die Leidensfähigkeit, die sicher mit der hochintensiven Belastung noch ein bisschen mehr gefragt ist. Es braucht aber auch die technischen Aspekte respektive des Fahrkönnen. Aber ich glaube, der größte Unterschied im Gegensatz zum Cross-Country sind die taktischen Fähigkeiten. Und diese musste ich auch als Athlet noch extrem dazulernen. Ich meine, es handelt sich dabei um ein Feld von 40 Personen und diese 40 Personen, ja, meistens läuft es auf der Start-Zielgerade wieder zusammen. Mhm. Und es ist sehr entscheidend, wo man dann wirklich in den technischen Abschnitt, auf welche Position man da einbiegt. Und ich glaube, deshalb sind die taktischen Fähigkeiten eigentlich der größte Unterschied zum Cross-Country. Und ansonsten sind es die ähnlichen Skills, die man benötigt.
Okay. Und wenn du das Rennen am Freitag gefahren bist, wie zählt das in die komplette Gesamtwertung vom Cross Country ein? Und was hat sich für dieses Jahr geändert, wo es ja nochmal einen eigenen Weltcup gibt?
Genau. Es hat auf dieses Jahr einen eigenen Overall gegeben. Ich finde dies einen sehr guten Ansatz, weil ich finde, der Freitag hat auch seine Priorität und darf seine eigene Aufmerksamkeit haben, weil Athleten dort haben wirklich genau eine gleiche Leistung gebracht wie auch am Sonntag. Und der Shorttrack vom Freitag ist eigentlich dann für die Startposition vom Sonntag, das haben wir erwähnt, und er gibt weniger Punkte. Mhm. Ich glaube, für einen Sieg sind es dann 40 Punkte, die dann hineinspielen in die Gesamtwertung von Cross Country und Shorttrack für den großen Overall, sozusagen die große Kristallkugel, wie man es vom Skifahren kennt. Und man muss eigentlich, um den Overall, die große Kristallkugel zu gewinnen, muss man in beiden Disziplinen gut sein. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute Sache, dass da auch das Shorttrack hineinspielt, aber nicht die gleiche Wertigkeit von den Punkten hat wie ein Cross-Country-Sieg, da dieser Wettkampf noch etwas länger ist und eigentlich die olympische Disziplin, ja.
Ja, also man kann das eine halt nicht ohne das andere gewinnen, aber das eine zählt eben nicht so viel wie das andere. Also eigentlich, ja, man kann sich so ein bisschen wie ein Qualifikationslauf, wobei es ja mehr wie ein Qualifikationslauf ist, vorstellen, oder? Also man muss halt wirklich, um nachher den Gesamtsieg zu gewinnen, überall immer möglichst viele Punkte abzugreifen und eigentlich ja an doppelt so vielen Tagen seine beste Leistung bringen können, richtig?
Ja, das ist richtig. Es macht natürlich einerseits das Rennenfahren attraktiver, zudem ist es eine größere Belastung. Man muss noch etwas kompletter werden, eben Erholungsfähigkeit und alles ist mehr gefragt. Deshalb, genau wie du gesagt hast, gute Sache.
Du hattest schon gesagt, du hattest jetzt zwei, drei schwierige Jahre. Jetzt bist du in die Saison 2022 gekommen, die ja auch nochmal ein bisschen spezieller war. Es ist nach der nach diesen Corona-Pausen. Und es gab neue Rennstrecken, also mit Brasilien und auch sonst war es eine spezielle Saison. Wie bist du in die Saison gestartet? Mit was für Mindset und wie hast du dich gefühlt?
Genau, ich bin eigentlich in diese Saison gestartet. Du hast es gesagt, wir sind nach Brasilien gereist. Neue Strecke, neuer Input, neuer Ort. Und ich mag das eigentlich, wenn neue Sachen hinzukommen, weil das auch den Alltag als Spitzensportler herausfordernd macht. Und neue Sachen sind immer Sachen, die mich erfreuen und mich motivieren. Und das Ziel meiner Saison war ganz klar, dort wieder anzuknüpfen, wo ich vor den Verletzungen war. Und mein Ziel war es, konstant hohe Leistungen zu bringen, um mich durch die Saison weiter verbessern zu können. Also ich habe mich jetzt nicht fokussiert auf die Europa- und Weltmeisterschaft, dass ich dort wirklich ganz zu oberst bin, sondern ich wollte wieder auf das Weltcup-Podium fahren. Ich wollte wieder konstante Resultate im Shorttrack wie auch im Cross-Country bringen können. Und ja, wenn ich jetzt zurückschaue am Ende dieser Saison, dann ist das natürlich mit dem Overall ist das genau die Krönung meines Ziels, was ich mir anfangs Saison gesetzt habe, genau.
Ja, alle Ziele zu 100% erreicht. Man kennt, also Cross Country ist ja einfach ein Publikumssport, also die Stimmung bei dem Rennen macht es halt aus, dass halt einfach super viele Leute am Streckenrand stehen und einen wirklich auch die Anstiege hochpeitschen. Und das gibt wahrscheinlich den Athleten auch nochmal so ein bisschen mehr Push, einfach wirklich alles aus sich rauszuholen. Jetzt weiß man natürlich, die Franzosen, das ist ein spezielles Publikum. Albstadt, was schon ganz lange dabei ist, ist ein spezielles Publikum. Und USA ist auch nochmal ein spezielles Publikum. Irgendwie alles ein bisschen anders, aber alles cool. Jetzt hast du schon gesagt, ne? Es ging zu einem neuen Event nach Brasilien, neues Land, neuer Kontinent. Wie war es dort mit den Zuschauern und was hast du erwartet und was hast du am Ende bekommen?
Ja, also das ist definitiv so. Also ich würde sagen, alle die Events waren wirklich von den Zuschauern her grandios. Also wir hatten überall viele Zuschauer, wir hatten laute Zuschauer und überall auf jedem Kontinent sind Zuschauer ein bisschen anders. Und in Brasilien, ich muss also sagen, ich bin eigentlich dorthin gereist und hatte nicht große Erwartungen an das Publikum oder irgendwie so. Ich habe nur jeweils gehört, ja, es muss genial werden und extrem viele Zuschauer haben. Und genau das ist eigentlich eingetroffen. Also, was ich in Brasilien gesehen habe, das habe ich vorher echt noch nie erlebt. Weil, nur ein kleines Beispiel, sobald wir auf den Rennplatz gekommen sind, da mussten die Athleten, hatten einen anderen Eingang und einen anderen Weg Richtung Strecke, Richtung Renngelände als die Zuschauer, weil es wäre wirklich unmöglich gewesen, als Rennfahrer durch die Zuschauer irgendwie Richtung Rennstrecke zu kommen. Und das war schon extrem. Und auch bei den Trainings hatten wir bereits Tausende von Zuschauern und wir haben die Strecke nur besichtigt und sie waren überall, wollten Selfies, wollten Fotos, wollten Unterschriften. Und das Beste war wirklich, dass man die Strecke selbst nicht verlässt, weil es wirklich schwierig geworden wäre, wieder draufzukommen. Genau. Es hat mich schon imponiert, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich mich in die Fans von Brasilien hineinversetzen würde, die haben vielleicht einmal in ihrem Leben die Möglichkeit, die großen Stars, die sie das ganze Jahr verfolgen, die sie immer im Fernsehen sehen, live zu erleben. Und deshalb sind sie auch bereit, von überall dorthin zu reisen. Und ja, wir Stars sind zu ihnen gekommen. Und ich denke, sie haben nie die Chance, zu uns nach Europa zu kommen. Und deshalb, ja, nimmt man sich, ich habe mir dann auch gerne Zeit genommen für die Selfies und die Fotos und Unterschriften, die sie gerne hätten, ja.
Ja, das ist schön, wenn man dann auch einfach wieder was zurückgibt, weil, wie du sagst, ja, die Leute kommen nicht aus dem Umland 20 Kilometer hergefahren, sondern teilweise 5, 6, 7, 8 Stunden oder sogar hergeflogen, einfach um mal ihre Stars, die sie halt sonst so sehen, hautnah erleben zu können. Wir alle haben natürlich immer so ein bisschen Europa im Fokus, also mit Albstadt, also Deutschland, mit der Schweiz, wo halt wahnsinnige Rennen sind, mit Frankreich, und irgendwie haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, da findet so die Bike-Szene statt. Wenn man aber hinausgeht, eben Brasilien oder andere Länder, dann merkt man, okay, hier ist auch so viel Bike-Szene und das Interesse ist einfach so hoch. Würdest du dir wünschen, dass der Weltcup noch auf mehreren Etappen, wie jetzt zum Beispiel Brasilien, stoppt, um noch mehr Leute zu erreichen und genau das, was ihr jetzt quasi in Brasilien machen konntet, den Leuten was zurückzugeben, das auch in anderen Ländern zu machen?
Ja, also ich liebe natürlich, wenn wir, ich bin der Meinung, dass der Weltcup ein Weltcup sein soll und auch verschiedene Kontinente auf verschiedenen Kontinenten sein und stoppen soll. Ich sehe mich natürlich als Schweizer und als Europäer extrem privilegiert, von zu Hause aus an all die Weltcuprennen reisen zu können. Und ich meine, zwischen Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und dem Weltcup-Finale habe ich jeweils 2 bis 3 Nächte zu Hause übernachtet. Und das ist natürlich für einen Brasilianer, einen Australier unmöglich, oder? Ja. Deshalb schätze ich dieses Privileg sehr und ich glaube auch, dass dies für meine Karriere oder für die Konstanz und die vielen Rennen, um wirklich die Leistung abrufen zu können, einen großen Anteil hat. Ich würde es jedoch schon als gut erachten, wenn der Weltcup auch in Afrika oder in Brasilien, Australien, Neuseeland, in diesen Bereichen auch einen Event bekommt, weil ansonsten ist es nicht wirklich ein Weltcup, sondern eher ein Europacup, oder? Ja. Genau, und ich denke, es würde auch, ja, wenn ich so sehe, wie viele Personen in Brasilien Fahrrad fahren, extrem viele, und auch in Afrika, ich denke, es wäre auch eine Motivation für die Jungen dort und wie eine Perspektive, wenn sie sehen, ja, da hat es Wettkämpfe und wir können das schaffen. Ich denke, es macht es ein bisschen realistischer und greifbarer.
Ja. Genau. Ja, das ist schön. Ich sehe das genauso. Und wir hoffen eben, solche Beispiele wie Brasilien sind natürlich extrem gute Beispiele dafür, wie es funktionieren kann und was möglich ist, wenn man diesen Schritt geht, oder? In den USA wird natürlich schon seit langer Zeit gefahren. Und das ist auch das, wo sich deine Saison nochmal so richtig abging, oder? Ihr seid nach Snowshoe gereist und naja, das Wetter hat nicht so richtig mitgespielt, dein Ergebnis aber dafür umso besser. Erzähl mal kurz, was ist euch da oder was ist dir da gelungen auf dem Rennen?
Ja, genau, also Snowshoe. Es ist wirklich ein extrem spezieller Ort dort, weil es ist weit für jeden Europäer, aber genauso weit ist es auch für jeden Amerikaner. Also es ist extrem weit weg, es ist noch etwas in der Höhe auf einem Berg irgendwo in West Virginia. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass sobald die Wettkämpfe losgehen, hat es Tausende von Zuschauern. Aber eigentlich hat es innerhalb von 4 Stunden nur Snowshoe. Also ja, Washington ist entfernt und das ist der nächste Flughafen, 4 Stunden von Snowshoe.
Ja.
Und dann sind wir nach Snowshoe gereist. Wir haben eigentlich gutes Wetter erwartet, weil es ja eigentlich im Hochsommer ist. Aber wir hatten nie eine bessere Sicht als 15 Meter. Also extrem viel Nebel und einfach nur Nässe und viel Regen. Und ja, diese Woche hatten wir... Ja, so lange Reisen sind immer auch ja, viel Stress mit dem Team und wenn die Teamdynamik gut ist, dann schlägt sich das auch über auf die Athleten und deren Ergebnisse. Und genau das hatten wir. Wir hatten mit meinem Team, dem Thomas Maxon Team, eine super Gruppe, junge Leute und wir hatten einen richtig coolen Spirit, sodass es auch auf uns Athleten dort nebendran ausgeschlagen hat und dann kam das Rennen vom Freitag, vom Shorttrack, da konnte ich eigentlich gut meine Leistung abrufen, bin fast um den Sieg mitgefahren, aber am Ende noch gestürzt und dann wusste ich, ja, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich gut vorbereitet, habe die Strecke gut im Griff und dann kam eigentlich am Sonntag das Regenrennen mit extrem speziellen Bedingungen und ich war mir ab der Startlinie bewusst, dass dieses Rennen ein spezielles Rennen wird, wie jedes Regenrennen. Und es ist halt erst am Ende nach der Ziellinie zu Ende. Und genauso ist es gekommen. Es sind immer wieder Stürze passiert und entscheidende Momente während dem Rennen. Und mein Risikomanagement mit den Abfahrten, mit dem Aufstieg, mit dem Pushen und dem konstant Fahren hat mich schlussendlich zu meinem ersten Weltcup-Sieg gebracht.
Ja, ja, das war echt, das war Wahnsinn. Ich hab die Übertragung gesehen und es gibt ja Regenrennen, wo man halt einfach nass und dreckig ist. Aber das war so ein ganz spezielles Regenrennen, weil teilweise die Kommentatoren haben nicht mehr gewusst, wer da fährt, weil einfach so viel Dreck an euch Athleten geklebt ist und man hat kein Numberplate mehr gesehen, man hat eure Gesichter nicht mehr gesehen, man konnte nicht mal mehr die Farbe vom Trikot sehen. So dreckig wart ihr. Hast du so spezielle Conditions schon mal erlebt im Vorfeld?
Ja, also ich glaube, genau dieses Rennen war so speziell, wie du es beschrieben hast, so speziell war es auch für mich als Athlet in diesem Rennen, weil anfangs war es trocken, extrem schmierig, extrem rutschig, dann kam der Regen, extrem heftig, der Nebel war da, man hat eigentlich ja, den Konkurrenten fast nicht mehr gesehen. Dann wurde es ein bisschen nasser, die Streckenbedingungen haben laufend geändert, aber es wurde eigentlich besser zu fahren. Und ja genau, diese Bedingungen, die gehören zum Leben als Spitzensportler und zum Wettkampf. Und auf diese muss man sich einstellen. Und etwas ähnlich Krasses, was ich diese Saison eigentlich erlebt habe, war die Schweizer Meisterschaft. Das war eigentlich genau die gleiche Situation. Wir hatten trockene Bedingungen am Samstag und dann kam am Sonntag eine halbe Stunde vor unserem Rennen ein riesen Hagelgewitter. Und es hat eigentlich von Trockenbedingungen auf Schlammbedingungen gewechselt. Und wir haben dann mit dem Team die Entscheidung getroffen, okay, ich stehe an die Startlinie in voll Schlammbereifung. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg, warum ich wirklich zu diesem Titel kam. Und das hat den entscheidenden Unterschied gemacht zu meiner, ja, zu meinen Konkurrentinnen auch an der Startlinie. Und ja, das zeigt eigentlich, dass solche Regenrennen auch ein bisschen stehen und fallen mit der Beratung und dem Team, die man um sich hat. Am Ende liegt es natürlich sicher am Athlet, dort zu performen und das Richtige daraus zu machen. Aber ich glaube, dort sind materielle Entscheidungen umso wichtiger.
Ja, und es hat immer so ein bisschen, oder ich habe so das Gefühl, dass gerade bei euch im Team das extrem gut funktioniert. Weil immer wenn solche Rennen sind, wo es halt, wo es wechselhaft ist, da konntet ihr schon mehrere Erfolge einfach einfahren, weil ihr euch dazu entschieden habt, okay, wir nehmen jetzt erstmal auf den ersten Blick den langsameren Reifen, aber am Ende zahlt sich's aus, weil es doch halt, weil es doch halt irgendwie so matschig wird, dass man halt einfach die Regenreifen braucht. Habt ihr einen Wetterfrosch im Team oder wer macht solche Entscheidungen und wer kann sowas auch so gut voraussagen? Das ist ja schon überraschend.
Ja, ich glaube, bei uns ist es ein Gremium. Es sind mehrere Personen, die wirklich viel Erfahrung haben und die mich als Athlet am besten kennen. Und ich glaube, es gibt nicht ein richtig und ein falsch, sondern es gibt nur ein individuelles richtig. Und dieses Individuelle ist auf den Fahrstil, auf die Fähigkeiten des Athleten anzupassen. Und ich habe gute Leute im Team, in meinem Umfeld, die halt meinen Fahrstil kennen, mit dem Teammanager, Mechaniker, Partner. Und diese wissen, was es braucht und kennen das Material bestens. Und ich glaube, ein Erfolgsrezept ist auch, dass der Mechaniker für jede Situation immer gewappnet ist. Also beispielsweise vor der Shorttrack-WM in Leger haben wir 5 Minuten vor dem Start entschieden, okay, wir wechseln den vorderen Reifen auf Regenbereifung. Falls der Regen wirklich kommt, wir gehen auf Nummer sicher, wir möchten das Risikomanagement richtig machen und das war erneut ein richtiger Entscheid und ich glaube, das ist auch extrem wichtig als Athlet, dass man weiß, hey, ich fahre hier am Rennen mit der besten Bereifung, weil wir haben etwas außerhalb der Box gedacht, außerhalb des Bildes. Und das gibt einem auch das nötige restliche Selbstvertrauen, um in das Rennen zu starten und zu wissen, hey, ich habe das beste Material an meinem Fahrrad.
Und das bringt dich natürlich dann auch immer weiter, wenn du weißt, ich habe erstens das Material, auf das ich mich verlassen kann und ich habe auch die Leute im Hintergrund, auf die ich mich verlassen kann. Ich muss nicht alles alleine entscheiden, oder? Das gibt ja wahrscheinlich auch nochmal eine Sicherheit. Kommt die da auch daher, dass du schon einfach so lange mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest?
Ja, ich glaube, ich habe es auch schon in anderen Interviews erwähnt, Konstanz ist eine meiner Philosophien und ich glaube, Konstanz als Athletin, aber auch Konstanz im ganzen Umfeld und im Team ist ein Schlüssel zum Erfolg, weil wenn man sich immer wieder neu finden muss, erklären muss, schauen muss, was wirklich das Optimale ist, dann beginnt man eigentlich immer wieder von Neuem und ja. Die Leute um mich, die kennen mich jetzt schon lange, wir arbeiten lange zusammen und wir haben Erfahrungen gesammelt und auf diese Erfahrungen können wir zurückgreifen. Klar haben wir manchmal Fehlentscheide getroffen, aber aus diesen haben wir gelernt und ich glaube, genau diese Erfahrung ist das, was uns jetzt als Team so gut macht. Und natürlich kann man als Athlet auch eine One-Man-Show sein, das ist klar, aber ich glaube, erfolgreich ist man wirklich umso mehr, wenn man sich auch gegenüber anderen öffnet und deren Inputs aufnimmt, weil ich meine, der Mechaniker ist der beste Mechaniker auf seinem Gebiet, der Physio der beste Physio auf seinem Gebiet und ich bin eigentlich der Athlet, der ja für einen guten Motor und das Liefern am Wettkampf sorgen muss. Und wenn jeder so seinen Puzzleteil und seinen Anteil dazugeben kann, dann kann es auch auf höchstem Niveau funktionieren.
Ja, die Saison 2022 ist relativ früh in Brasilien gestartet. Dann habt ihr die komplette Weltcup-Geschichte durchgemacht. Du bist die WM gefahren. Dann hast du schon gesagt, ihr habt eine sehr, sehr starke Schweizer Meisterschaft, bist die Schweizer Meisterschaft mitgefahren. Wie anstrengend ist so eine komplette Saison jetzt, wo sie vorbei ist? Weil es gibt ja auch verschiedene Athleten, die sich dazu entschieden haben, nicht die komplette Saison zu fahren, um hinten raus noch mehr Körner zu haben, weil die eben ihren Fokus anders gesetzt haben wie du. Aber wie anstrengend ist es?
Ja, dieses Jahr war wirklich die erste richtige Saison, auch für mich persönlich ohne Verletzung und ohne Corona, seit langem. Und Rennsaisons sind immer extrem anstrengend, das ist klar. Aber ich glaube, als Athlet muss man auch immer die Balance finden, um sich zwischen den Wettkämpfen optimal erholen zu können. Also ja, da hat auch jeder seine eigenen Erfahrungen oder was ihm gut tut, damit er sich optimal erholen kann, damit er wirklich noch frisch ist bis Ende Saison. Und aus meiner Sicht, um die Saison wirklich konstant und gut zu fahren, braucht es einfach auch einen gesunden Körper. Es braucht auch ein bisschen Glück, dass man gesund bleibt und alles. Aber mit einem gesunden Körper, ja, dann ist eine solche Saison auch gut durchzustehen. Und es braucht natürlich auch immer wieder die Tage oder die Wochen, wo man sich erholen kann. Aber das ist eigentlich mehr eine Sache des Trainings und der Prioritätensetzung. Und wenn man mit einem guten Plan in eine Saison startet, glaube ich, ist dies auch gut möglich. Und dann muss man flexibel bleiben und schauen, wie es verläuft und dann laufend adaptieren. Da ist natürlich die Priorisierung durch die Saison oder anfangs der Saison ein extrem zentraler Punkt und dann einen sauberen Winter mit einer guten Basis zu erschaffen, ja.
Ja, du bist eben durch die komplette Saison durchgekommen und jetzt geht's zum letzten Rennen, wo du das Leader-Jersey im Short-Track trägst und im Cross-Country-Olympisch auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung liegst und du weißt, vor dir am Sonntag ist jemand, oder du musst dich gegen Leute messen, die diesen kompletten Block USA ausgelassen haben, die gerade wirklich super, super fit sind. Und die aktuelle Leaderin des ganzen Felds tritt nicht an, beziehungsweise ist geschwächt. Wie hart ist es für den Kopf zu wissen, ich muss hier gar nicht gewinnen, sondern ich muss auf den und den Platz fahren? Oder war es gar nicht so viel Taktik, sondern du hast halt wirklich versucht, all in und mal schauen, was geht?
Also ein Zentralpunkt war sicher, dass ich mich nach EM, WM und Nordamerika, wo ich ja bereits war, wirklich mental und psychisch auf das Weltcup-Finale vorbereitet habe. Ich habe gewusst, es gibt vielleicht Athleten, die Ende Saison nach der WM etwas enttäuscht sind oder andere, die möchten noch mehr performen und zeigen, dass sie wirklich gut sind. Und ich habe mich einfach auf dieses Weltcup-Finale in Val d'Isole fokussiert. Ich habe es auch priorisiert vom Training her. Und dann bin ich in dieses Wochenende gegangen oder nach Val d'Isole gereist und ich habe versucht, von Tag zu Tag zu schauen. Und dann zuerst den Shorttrack Titel zu verteidigen, was mir dann ja auch gelang mit einer guten Leistung. Und ich bin aber in dieses Rennen gegangen, wie ich es alle anderen 8 Weltcups auch gemacht habe. Also ich habe versucht, wieder auf Sieg zu fahren, ganz vorne mitzufahren. Und das hat mich ja auch am Ende in diese Position gebracht. Und warum sollte ich aufgrund des Overall-Titels mein ganzes Konzept über den Haufen werfen, wenn es mich eigentlich in diese Position gebracht hat? Und ja, dann ist mir der Gesamtsieg im Shorttrack gelungen. Dann habe ich mich am Samstag versucht, maximal gut zu erholen, die Strecke nochmals gut anzuschauen, damit ich am Sonntag wirklich richtig Podium fahren kann. Und dass meine Konkurrentinnen etwas geschwächelt haben, ja, das ist natürlich unglücklich für sie. Aber um den Overall zu gewinnen, braucht es wirklich alles. Und das hat es eigentlich erneut gezeigt. Es braucht die Gesundheit, es braucht konstante Leistungen über alle Weltcup. Und ich bin dann in dieses Rennen gegangen mit dem Ziel, Richtung Podium zu fahren, damit ich eigentlich maximal viele Punkte gut machen kann. Und das ist mir gelungen. Ich bin dann Sechste geworden und das hat gereicht, um den Overall auch im Cross-Country zu holen.
Man hat aber gesehen, du hast extrem gelitten und hast extrem gekämpft. Und als du ins Ziel gekommen bist, bist du auch mehr oder weniger erstmal vom Rad gefallen. Wusstest du da schon, dass du den Gesamtsieg gewonnen hast? Oder war es da immer noch so ein bisschen... Also wie viel Information hattest du zu dem Zeitpunkt, als du ins Ziel gekommen bist?
Ja, also ich hatte extrem gute Leute an der Strecke, die mir natürlich immer wieder Updates gegeben haben. Und sie haben mich eigentlich informiert, wie es steht. Und sie haben mir aber nicht gesagt, dass es jetzt schon reicht, sondern sie haben gesagt, fahr Richtung Podium. Und dann auf der letzten Runde, ja, ich wollte einfach den Overall wirklich und ich habe versucht, alles zu geben, weil auch dort bin ich der Meinung, um einen Overall zu gewinnen, muss man bis zum Ende kämpfen und man muss alles aus sich rausholen. Ich wollte es auch nicht auf eine Lotterie ankommen lassen, sondern bin einfach gefahren mit allem, was ich hatte. Und ja, ich wollte mir nicht im Ziel irgendwie vorwerfen müssen, ja, ich habe nicht alles gegeben, sonst hätte es gereicht. Deshalb bin ich auch voll gefahren und dann in der letzten Runde habe ich wirklich extrem gelitten, sodass ich nicht mal mehr wirklich die Informationen von außen filtern konnte. Bin einfach nur noch ins Ziel und dann, ja, ich habe es realisiert und war dann auch emotional mit den vielen, ja, Sachen, die vorher vorgefallen sind und ja, auch emotional habe ich den Freitag nicht wirklich an mich herangelassen, weil ich ja auch noch den Sonntag vor Augen hatte, oder? Und dann fällt oftmals auch ein bisschen den Druck oder die ganze Euphorie macht dann einen etwas anderen Athleten aus dir und deshalb konnte ich eigentlich das Richtige oder ja ein bisschen realisieren, als ich über die Ziellinie gefahren bin, ja.
Ja, und ich finde das, was du gesagt hast, dass du es wirklich wolltest und dafür halt auch richtig gekämpft hast, das hat man gerade beim letzten Rennen extrem gesehen und man hat echt so sich extrem mit dir mitgefreut, dass du das jetzt da für dich erreichen konntest und dass halt diese Mühen ja, sich ausgezahlt haben, weil es war nicht so ein ich fahre jetzt hier alleine vorne weg durch, sondern du hast halt wirklich gekämpft und ja, das macht halt große Sportler aus, oder? Dass die dann halt auch, wenn es mal wehtut, einfach weiter drüber gehen.
Ja, genau. Es ist wirklich so, ich glaube, um einen Overall zu gewinnen, das ist die Krönung einer Saison. Das zeigt eigentlich die Konstanz einer Saison. Und ich glaube, um einen Overall zu gewinnen, braucht es so viel mechanisches Glück auch. Es braucht die Konstanz, es braucht, dass man die ganze Saison gesund ist. Es braucht die Form eigentlich, aber es braucht eben auch das Leiden bis zum Schluss und bis zum Ende. Und ich glaube, das macht dann ja auch einen Titel aus und so soll er auch gewonnen werden. Und deshalb ist das klar eine meiner Philosophien, ja.
Ja, das ist super. Du hattest eine sehr, sehr lange Saison und jetzt prasselt wahrscheinlich extrem viel auf dich ein. Das Medieninteresse ist natürlich gerade extrem groß. Von daher danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl gerade so viel um dich rum passiert, mit uns den Podcast zu machen. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Offseason und ein gutes Training für 2023 und hoffe, dass wir uns dann wiederhören.
Ja, ich danke vielmals für das Interesse und es hat mich gefreut, mit dir ein bisschen über meine Saison und ja, sonst über die Rennen und das Material zu philosophieren. Und ich wünsche ebenfalls eine gute Offseason und wir sehen uns in der Saison 2023.
Tschüss, danke schön.
Tschüss, danke vielmals.